Eine starke Marke ist im Prinzip eine gewünschte Wahrnehmung in den Herzen und Köpfen der Zielgruppe. Und Branding ist der Prozess, der diese gewünschte Wahrnehmung aufbaut, verstärkt und vertieft. Disneyland ist auch eine eigene Welt, in die man betritt, wo jeder einzelne, jedes kleinste Detail wirklich Teil dieser Erfahrung und dieser Emotionen, die man da spürt und diese Welt, in der man sich verliert, dazu beiträgt. Jeder Mülleimer ist gebrandet gefühlt. Du hast in Deutschland so viele, und da geht auch mein Herz auf, so viele wertvolle kleine und mittelständische Unternehmen, die es schon seit Jahren gibt. Die haben hohe Qualität, die machen das mit viel Leidenschaft, die haben tolle Werte, die weitergegeben werden. Aber das sieht keiner, das nimmt überhaupt keiner wahr, weil der Markenauftritt super verstaubt ist, weil es null Storytelling gibt und weil es aussieht, als wäre es vor 20 Jahren stehen geblieben.
Herzlich willkommen im Impulsgeber-Mittelstand-Podcast von Haufe X360. Mein Name ist Oliver Gewald und wir sprechen hier einmal im Monat darüber, was im Mittelstand von morgen wichtig sein wird. Unser heutiger Gast ist Patrick Zimmer. Er ist Gründer der Agentur Mindroom und macht Brandings für Startups und KMU. Er weiß genau, wie eine Markenidentität entsteht, warum der deutsche Mittelstand zu wenig aus seinen Möglichkeiten macht und verrät uns heute, was Hans Zimmer mit der ganzen Sache zu tun hat. Das alles und noch viel mehr erfahrt ihr heute im Impulsgeber Mittelstand Podcast. Wie möchtest du eigentlich von anderen Menschen wahrgenommen werden?
Das ist eine sehr schöne Frage, weil im Branding geht es ja nur um Wahrnehmung, so wie ich bin.
Also gibt es keine Unterschiede zwischen dem privaten Patrick und dem beruflichen Patrick?
Nee, kaum. Jeder Mensch hat ja verschiedene Anteile. Ich habe einen sehr extrovertierten Anteil, ich habe einen introvertierten Anteil, ich habe einen Quatschkopfanteil, ich habe einen ernsten Anteil. So, und diese Anteile, die kommen natürlich im Privaten vielleicht gewisse Anteile mehr zur Geltung, andere kommen im Mindroom-Alltag mehr zur Geltung. Aber das, was sich gerade richtig anfühlt, das lebe ich dann auch einfach. Also zum Beispiel beim Netzwerken auf Masterminds, da kommen die besten Connections zustande, abends bei der Party oder wenn man einfach locker miteinander quatscht beim Essen. Und da bin ich auch einfach ich selbst und nehme da kein Blatt vom Mund oder verstell mich, weil die ganze Message von dem, was ich mache, ist Authentizität.
Wie hast du dein eigenes Branding denn entwickelt?
Mindroom war eigentlich so unser erstes Projekt und auch so ein Proof of Concept, dass dieser Branding-Prozess, den ich gelernt habe, auch in Kalifornien, kann ich nachher nochmal tiefer darauf eingehen, dass der auch funktioniert. Und ich bin quasi den gleichen Branding-Prozess, den wir mit unseren Klienten durchgehen, selbst durchgegangen und bin selber bei mir in die Tiefe gegangen und habe mir all diese ganzen Fragen gestellt und was ist eigentlich unsere Identität, wofür wollen wir stehen, was ist unsere Kernmessage. Genau, und so kam das dann mit sehr viel Deep Work und innerer Arbeit in der Stille, um das so wirklich auch so für mich zu definieren, um da diese Klarheit zu haben. Der Name, das hat ein bisschen gedauert. Und das Witzige beim Namestorming Brainstorming, dass du fütterst deinen Verstand erstmal mit ganz vielen Ideen, Impulsen, redest mit Leuten drüber. Also nicht nur beim Namestorming, auch beim Brainstorming. Und dann fängt dein Verstand und dein Unterbewusstsein an zu arbeiten und fängt auf einmal Dinge an zu sehen im Außen, die es dann kombiniert mit den Impulsen, mit denen du es vorher gefüttert hast. Und der Name Mindroom kam zustande. Da bin ich in Berlin von Ikea rausgelaufen und da gegenüber war ein Möbelgeschäft. Ja. Das hieß Rooms oder sowas. Und dann habe ich gedacht, Room, also mein Nachname ist Zimmer.
Ah, das Element habe ich zum Beispiel noch gar nicht wahrgenommen.
Ah ja, und Mind, weil Marken in den Herzen und Köpfen der Menschen entstehen. Marken gibt es eigentlich gar nicht, in meiner Vorstellung. Marken leben nur, also Marken gibt es nicht in der natürlichen Realität, sondern die leben in den Herzen und Köpfen der Menschen. Ja. Und entstehen dort auch. Und so ist der Mindroom zustande gekommen, weil wir auch den Raum öffnen für neue Ideen, für kreative Ideen, für Neuartiges und daher die Kombination.
Diese Idee von Marken, dass die in den Herzen und Köpfen der Menschen existieren, hattest du die schon immer oder hat sich das entwickelt über die Jahre, dass du diese Erkenntnis gewonnen hast?
Die Kernerkenntnis, also wenn man etwas neu lernt und sich mit Themen beschäftigt, dann bekommst du erstmal ganz, ganz viel Input. Und dann fängst du an, dir darüber Gedanken zu machen, auch dann das in die Praxis umzusetzen. Aber die größte Transformation passiert, wenn du es wirklich in dir verinnerlichst. Und da hatte ich einen Moment während der Weltreise. Ich war auf Weltreise und ich war da in Nepal, im Himalaya-Gebirge. Das hört sich jetzt ein bisschen dramatischer an, als es ist, aber Storytelling. Und habe da ein Buch gelesen, Sapiens von Yuval Harari. Mhm. Und in dem Buch redet er darüber, wie der Mensch es geschafft hat, an die Spitze der Nahrungskette zu gelangen. Was glaubst du, wie der Mensch es geschafft hat, an die Spitze der Nahrungskette zu gelangen?
Boah, das stellst du eine sehr gute Gegenfrage. Durch Innovation und evolutionsbedingte Überlegenheit in gewissen Punkten.
Ja.
Zum Beispiel der Daumen.
Ja, auch ein sehr spannender Ansatz. Was Yuval Harari schreibt in dem Buch ist, dass der wohl wichtigste Grund die kollektive Vorstellungskraft ist. Die Fähigkeit des Menschen, an etwas zu glauben, was in der natürlichen Realität nicht existiert. Götter, Nationen, Menschenrechte, Gesetze. All diese Dinge sind nur Geschichten, die wir Menschen erzählen und erfinden. Und dadurch, dass so viele Menschen daran glauben, sind diese Geschichten so real, wie zum Beispiel Berge oder Flüsse oder Bäume.
Und das lässt sich natürlich auch auf Marken übertragen.
Genau, und das Gleiche gilt für Marken.
Ja.
Und wenn man das, und das habe ich auf der Weltreise, hatte ich dann so einen krassen Aha-Moment, weil ich einfach dadurch, dass ich so viel gereist bin und so viele verschiedene Kulturen, so viele verschiedene Glaubensrichtungen, so viele verschiedene Menschen mit verschiedenen Perspektiven kennenlernen durfte, weil ich mit denen gesprochen habe, auch über diese tieferen Themen, weil ich das einfach gesehen habe, die verschiedenen Tempel oder Moscheen oder Kirchen, sind ja alles verschiedene Glaubensrichtungen, habe ich gemerkt, es kommt eigentlich gar nicht so sehr darauf an, woran du glaubst, solange du damit niemand schadest, sondern worauf es ankommt, ist, wie sehr du an das glaubst, woran du glaubst. Und das letztendlich hat einen Impact auf dein ganzes Leben, auf dein Mindset, auf dein Glauben, auf alles. Und genau das Gleiche gilt quasi für Marken. Und ein Beispiel, was ich immer sage, wenn morgen alle Nike-Mitarbeiter kündigen würden und alle Nike-Gebäude eingerissen werden würden, dann wäre das Gebäude weg, aber die Marke wäre nicht weg.
Ja.
Das Logo würde dem Produkt immer noch Leben einhauchen und es wertvoll machen, weil so viele Assoziationen in den Herzen und Köpfen der Menschen an dieses Logo geknüpft sind. Und wenn man das mal wirklich in der Tiefe versteht, dann versteht man meiner Meinung nach auch die Power von Branding.
Lass uns auf die Power von Branding mal später blicken. Du hast nämlich gerade die USA erwähnt und ich würde da gerne so ein bisschen chronologisch vorgehen, um auch zu verstehen, wie du zu Mindroom gekommen bist und wie du ein Branding-Verständnis für dich selbst aufgebaut hast. Du hast in Kalifornien für eine Branding-Agentur gearbeitet, danach für Nike. Aber gerade die USA sind ja vor allem im popkulturellen Bereich eine Art Vorreiter. Alles, was in den USA in Musik geschieht, in Filmproduktionen, in Kunst, schwappt irgendwann über die ganze Welt drüber und nimmt das für sich so ein bisschen ein. Wenn ich von außen drauf blicke, nehme ich die USA dadurch so ein bisschen als mutiger wahr, aber auch ein bisschen drüber manchmal. Mhm. Was war dein Eindruck von Marken in den USA, als du dort gearbeitet hast?
Was ich sehr spannend finde in den USA, ist, dass die es echt schaffen, so krass wie wenig andere Kulturen, Welten aufzubauen und Emotionen zu vermitteln. Ein bestes Beispiel, Disneyland oder Harvard University oder Nike. Wenn du da reintrittst, betrittst du eine andere Welt. Du betrittst wirklich eine andere Welt. Ich war in der Harvard, weil mein Bruder da studiert hat, habe ihn besucht und du bist wirklich in einer anderen Welt drin, wo die ihr eigenes Lingo haben, also ihre eigenen Vokabeln, wo dadurch, dass es auch schwer ist, da reinzukommen, du eine gewisse Identifikation auch damit hast und so man ist stolz Teil von dem Ganzen zusammen und so eine Elite-Welt. Du hast Gebäude, die alle im gleichen Stil sind, du hast überall das Logo, du hast überall die Werte, die da rumstehen, irgendwelche inspirierenden Quotes. Das gleiche im Disneyland. Disneyland ist auch eine eigene Welt, in die man die man betritt, wo jeder einzelne, jedes kleinste Detail, wo jedes kleinste Detail wirklich Teil dieser Erfahrung und dieser Emotionen, die man da spürt und diese Welt, in der man sich verliert, dazu beiträgt. Jeder Mülleimer ist gebrandet gefühlt. Die Mitarbeiter, die Cast Members, ne, heißen die, also noch nicht mal Mitarbeiter, sondern Cast Members, weil die ja auch alle so in diese Rolle schlüpfen, wie die trainiert sind, was die für Worte benutzen. Da sagt keiner, oder hat sich jemand, also wenn die miteinander sprechen, da hat sich jemand übergeben, sondern oder hatte jemand einen sehr guten Tag. So, damit diese Experience, wenn jemand von den Gästen zuhört, nicht irgendwie dann in eine negative Emotion reinkommt. Also jedes einzelne Detail, oder bei Nike, als ich bei Nike gearbeitet habe, wenn man auch mal den Campus in den USA sich anschaut, da geht es wirklich, diese Markenidentität, die wird da einfach so krass gelebt und verkörpert. Da werden Athleten geheroed, wie sagt man, da sind Statuen von Athleten, genau, auf dem Campus. Ja. Da hast du Quotes von den Athleten an den Wänden hängen. Da hast du die Entstehungsgeschichte von Nike, du hast ein eigenes Museum. Also solche Punkte, du betrittst quasi eine eigene Welt. Meine Ex-Freundin, als ich bei Nike gearbeitet habe, meinte immer, ja Patrick, manchmal fühlt es sich an, als wärst du in einer Sekte, weil auch wenn du zu Hause bist, sprichst du ständig davon. Wenn deine Freunde da sind, sprichst du ständig davon. Ihr habt euer eigenes Vokabular, was ich nicht checke. Aber es ist wirklich krass. Und dann natürlich das Thema, die Amis sind halt Showmaster. Und wenn du wirklich es schaffst, wie die Amis, so diese Emotionen rüberzubringen und diese Erfahrungen und Experiences, dann fängst du ja an, eine Verbindung zu der Marke aufzubauen. Weil du eine emotionale Reaktion hast zu dem, was du da selber spürst, was du von der Marke erlebst. Ja. Also die erschaffen Erlebnisse und die schaffen es wirklich aus Kleinigkeiten, also Kleinigkeiten so hoch zu pushen und so zu vermarkten und so zu branden, das ist unfassbar. Und das ist das, was du gesagt hast, es wirkt manchmal over the top, aber gerade dadurch, dass es so over the top ist, führt das zu einer emotionalen Reaktion beim Menschen und das führt dazu, dass es im Gedächtnis bleibt und dass man darüber redet.
Musstest du das erst lernen, weil du kommst als Deutscher dahin und jetzt ist natürlich das Bild des deutschen Marketings aus meiner Sicht ein bisschen vorsichtiger, zurückhaltender. Voll. Kommst dahin und tauchst in diese Welten ein. Hat das von Anfang an geklappt oder gab es dann durchaus Momente, wo du gedacht hast, boah, das kann ich eigentlich nicht machen, aber die verlangen das von mir?
Ja, das ist auch spannend. Also erstmal, als ich in die USA, ich war ja schon 4 Jahre in den USA, bis ich dann da bei der Branding-Agentur angefangen habe zu arbeiten. Und am Anfang war so mein Eindruck von den USA auch so, boah, ich bin im Film. Ich bin hier im Film, das fühlt sich alles an wie im Film. Ich habe ja nebenbei dann noch, neben College, da auch Events gemacht, habe mit den Clubs zusammengearbeitet. Und die Clubs, die leben das ja auch. Da ist ja auch alles over the top. Da kommst du in den Club rein, da läuft da so ein fetter Roboter rum mit so Nebelmaschinen. Dann hast du da die Tänzerin, dann hast du da Leute, die mit Fahnen rumschwenken. Also in Europa hat man das mittlerweile auch so teilweise, aber in den USA, was die da für Shows abliefern, das ist unfassbar. Oh, und dann wurde ich irgendwann natürlich auch da akklimatisiert. Und was ich dann bei der Branding-Agentur gelernt habe, war aber gar nicht ehrlich gesagt so viel, mit diesem in dieses extreme Showding reinzugehen, sondern wofür ich auch sehr dankbar bin und warum mich das auch so angesprochen hat. Also da kann ich vielleicht ein bisschen drauf eingehen. Mhm. Ich habe ja, wie gesagt, bei der in den USA neben Studium und Fußballstipendium noch Events organisiert. Ja. Wie gesagt, mit angesagten Clubs in San Diego, Trips nach Las Vegas, Networking-Partys in Beverly Hills. Und dadurch, dass ich im Fußball und an der Uni performen musste, habe ich an vielen Abenden auch gar nicht so viel getrunken, sondern habe mich um meine Leute gekümmert und habe die Menschen beobachtet. Mhm. Und da wurde mir in jungen Jahren schon bewusst, dass ein Großteil der Menschen in dieser perfekten Scheinwelt hinter den Kulissen eigentlich komplett im Arsch sind, weil die ein sehr oberflächliches und unauthentisches Leben führen und versuchen, irgendwas zu sein, wer die gar nicht sind. Mhm. Und das hat man in den USA schon sehr stark, gerade so in Kalifornien, Las Vegas und sowas, ne, wo vieles mehr Schein als Sein ist. Und das hat mich schon so in jungen Jahren sehr geprägt.
Ja.
Und gleichzeitig hat mich dieser American Spirit und der Glaube daran, dass alles möglich ist und groß zu denken und nichts ist unmöglich, auch sehr geprägt. Und das fand ich super faszinierend, so sein Potenzial zu entfalten. Alles ist möglich, du kannst was aus dir machen. Anders hier als in Deutschland, wo eher kleiner gedacht wird und wo vielleicht man auch durch das Umfeld dann vielleicht auch gar nicht checkt, was alles möglich ist, man da eigentlich ermutigt wird, groß zu denken. Und das hat mich auch super krass inspiriert. Und dann diese Kombination von sei du selbst, weil wenn du nicht authentisch bist, dann sieht es vielleicht schön aus im Außen, aber hinter den Kulissen geht es dir eigentlich nicht gut.
Ist auch schnell durchschaubar irgendwann.
Genau. Plus, denk trotzdem groß und versuch oder entfalte dein Potenzial. Und da habe ich mich dann halt in den jungen Jahren schon angefangen, mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen, mit Unternehmertum, bin auf viele Netzwerkevents gegangen, auf Business-Konferenzen. Und dann gab es diese eine Business-Konferenz und da hat der Gründer einer Branding-Agentur, Ree Perez heißt er, über das Thema authentisches Branding eine Keynote-Präsentation gehalten. Und das war der Moment, wo ich mich in das Thema verliebt habe. Und dann bin ich danach zu ihm gegangen, habe gesagt, ich will von dir lernen, ich will für dich arbeiten, du brauchst mir auch nichts bezahlen. Und dann war ich kurz Zeit später sein persönlicher Assistent und konnte extrem viel von ihm über authentisches Branding lernen und so ein Branding-Mindset entwickeln.
Habt ihr heute noch Kontakt?
Ja, wir hatten jetzt länger keinen Kontakt mehr, aber ich möchte nächstes Jahr wieder rüber in die USA für ein, zwei Monate und da werden wir uns auf jeden Fall treffen. Okay. Also wir haben jetzt gerade keinen Kontakt, weil einfach viel los ist so im Leben, aber ich wette, wenn ich mich bei ihm melde, oder da bin ich mir sicher, dann ist es wieder so, wie als hätte man sich eine Woche nicht gesehen.
Diese ganzen Erkenntnisse, die du dort gesammelt hast, mit deinem Mentor in der Branding-Agentur, die hast du zu Nike mit nach Deutschland genommen. Hast dort für eine Weltmarke gearbeitet, die sehr progressiv ist, die Dinge neu denkt, die mutig ist, eben dieser amerikanische Approach über die Ländergrenzen hinweg. Gibt es denn Dinge, die gerade im Branding, die sich halt nur Nike erlauben kann, weil die so riskant und so gewagt sind?
Verstehe.
Dass die wirklich nur bei so einer riesigen Weltmarke funktionieren?
Ich glaube, Nike wurde zu so einer Weltmarke, weil sie so riskant sind und weil sie sich getraut haben, für etwas zu stehen. Ich glaube, eine der riskantesten Kampagnen war die Believe in something, even if it means sacrificing everything. Und zwar haben die da Colin Kaepernick genommen als Gesicht für diese Kampagne. Ja. Und der stand ja krass in der Kritik, weil er sich gekniet hat bei der amerikanischen Nationalhymne vor dem Spiel.
Genau.
Und das ist für die Amis, die unfassbar patriotisch sind, eigentlich ein No-Go. Aber für ihn war es stille Demonstration. Und Nike war mutig genug, ihn zu nehmen als Gesicht der Marke mit dem Hauptclaim Believe in something, even if it means sacrificing everything. Weil ich glaube, Colin Kaepernick hat dann auch seinen Vertrag verloren.
Ja.
In dem NFL-Team, genau. Ja. Und Nike stand hinter ihm. Dafür braucht man Mut. Dafür muss Nike auch sagen, wisst ihr was? Wir stehen für etwas.
Ja.
Und es gab viele, es gab einen riesen Shitstorm. Viele, die ihre Nike-Sachen verbrannt haben und gesagt haben, ich werde nie wieder mehr was von Nike kaufen. Aber Nike war das scheißegal, weil die haben gesagt, ey, wer nicht für diese Werte einsteht, für den sind wir einfach nicht. Aber es gab genauso viele und wenn nicht noch viel, viel mehrere, die gesagt haben, ey, dafür liebe ich Nike noch viel mehr. Und danke, dass ihr für etwas steht. Und danke, dass ihr euch dafür einsetzt. Und das baut wirkliche Markenloyalität auf. Mhm. Und gerade weil Nike immer so viel Klarheit hatte darüber, wer sie sind und wofür sie stehen und diese Werte auch kompromisslos gelebt haben und das verpackt in emotional aufgeladenes Storytelling, wurde Nike zu so einer Weltmarke. Zu deiner Frage, was ich nur Nike erlauben kann, was ich keine andere Marke vielleicht erlauben kann,
ja,
ist nicht mehr diesen Weg zu gehen und trotzdem nicht von der Bildfläche zu verschwinden. Weil das haben die letzten Jahre gemacht mit dem John Donahoe. Das war der CEO, der glaube ich vorher bei PayPal oder eBay war. Und der war halt nur so ein Zahlen-, Daten-, Fakten-Mensch. Und der hat diese Nike-DNA überhaupt nicht gelebt, sondern der war wirklich nur Zahlen-, Daten-, Fakten. Und ich bin ja noch sehr eng mit vielen Nike-Mitarbeitern und deswegen auch so in dieser Nike-Bubble noch drin, weil ich liebe die Marke. Und der hat intern so ein bisschen diese interne Kultur kaputt gemacht. Kam von ganz, ganz vielen Mitarbeitern. Nike ist nicht mehr das, was es mal war. Wir haben nicht mehr diese starken Bindungen zu unseren Partnern, zu den Retail-Partnern, weil wir nur noch auf kurzfristige Zahlen schauen. Bis Nike dann gesehen hat, ey, das funktioniert nicht. Wir können nicht einfach nur kurzfristig denken und all das, was Nike gemacht hat, aufgeben und unsere DNA sozusagen verlieren. Dann wurde der entlassen. Jetzt haben die Elliot Hill drin, der, glaube ich, seit 28 Jahren vorher bei Nike war, als Praktikant angefangen hat.
Ja, ich habe die Story gesehen. Der Lebenslauf auf LinkedIn liest ja sich unglaublich.
Und der ist halt jemand, der lebt die Nike-DNA. Der ist Nike, der versteht das. Und auch die Bindung, die er zu den Mitarbeitern hat und die interne Kultur, die wieder eingeführt wird und auch wieder Umstrukturierungen intern und wieder mehr wirklich auf das emotionale Storytelling einzugehen, auf innovative Produkte einzugehen, die die höchste Qualität haben, da den Fokus drauf zu legen, das wird dazu führen, dass Nike wieder an Relevanz gewinnt und dadurch auch an Marktanteilen.
Du hast gerade gesagt, du liebst die Marke. Mm. Warum verlässt man dann die Marke, um zu gründen? Was war da der Beweggrund? Was hat dich angetrieben, dieses Risiko einzugehen?
Es gibt zwei Arten von Marken, finde ich. Oder zwei Arten von Marketing und Branding. Es gibt einmal Scarce Marketing, das dir sagt, du bist nicht gut genug, kauf dieses Produkt. Und dann gibt es...
Kannst du da ein Beispiel für nennen?
Ja, ganz viel von dem, was wir heutzutage auf Social Media sehen, was auf Manipulation eingeht und was mit den Schwächen und Ängsten und Unsicherheiten der Menschen spielt. Weißt du, diese ganze Beauty-Branche, das ist eigentlich Gift. Gift für die junge Generation. Und ich sage auch immer, wir haben eine Verantwortung als Marketer, als Leute im Branding, dass wir auch das, womit wir den Menschen mit Informationen füttern, was ja dann irgendwann das Unterbewusstsein erreicht, auch moralisch korrekt ist und nicht nur, um schnell viel Kohle zu machen. Mhm. So, und dann gibt es Empowerment-Marketing und Branding, wo die Kernmessage ist, entfalte dein Potenzial, du kannst alles schaffen, glaub an dich, geh deinen Weg. Und das ist das, was mich an Nike schon immer so fasziniert und inspiriert hat, weil das irgendwie auch so mein Lebensthema ist. So, ich liebe es, ich liebe Menschen und ich liebe es Menschen, wenn Menschen zu sich stehen und ihren eigenen Weg gehen und ihr Potenzial entfalten und Menschen dazu inspirieren, auch diesen Weg zu gehen und den Mut zu haben und an sich zu glauben, da geht mein Herz auf. Und das ist das, was Nike für mich immer verkörpert hat. Und deswegen, als ich dann bei Nike angefangen habe, war ich auch so ein bisschen wie im Schlaraffenland. Ich war in dieser Honeymoon-Phase, hab's geliebt und fand die Brand einfach mega geil. Hab dann aber auch irgendwann gemerkt, es gab zu der Zeit, wo ich da war, auch viele Umstrukturierungen. Habe aber einfach auch gemerkt, während dieser Zeit der vielen Umstrukturierungen, dass man auch nur, sage ich mal, ein kleines Rad am Wagen ist. Und je höher es geht, desto politischer wird es und man fängt an, ja, auch, sage ich mal, seinen eigenen Way of Thinking vielleicht dann so ein bisschen abzugeben. Ja. Und dann, ja, habe ich nach der dritten Umstrukturierung, ich war erst in Berlin, dann erst in Frankfurt, dann wieder Berlin, dann wollten die, dass ich nach Amsterdam gehe. Meine Ex-Freundin wurde damals fertig mit ihrem Studium und intuitiv habe ich irgendwie dann so gesagt, lass uns jetzt auf Weltreise gehen, weil jetzt ist die Welt noch in Ordnung. Und es war dann irgendwie ein guter Zeitpunkt. Ich war zu der Zeit 3 Jahre bei Nike, habe extrem viel mitnehmen und lernen dürfen, auch gesehen, wie so eine Weltmarke von innen funktioniert, wie auch die ganzen Branding-Prinzipien, die ich bei Reperez vorher in den USA gelernt habe, da auch gelebt und umgesetzt worden sind. Und das kein Zufall war, dass Nike zu so einer Megamarke geworden ist. Und war dann eine innere Stimme, die mir gesagt hat, geh auf Weltreise und stell dir die Frage, was du mit deinem Leben wirklich machen willst.
Quasi die Nike-Stimme war in dir, nämlich dieses geh deinen Weg. Also der Nike-Approach dich dazu gebracht, Nike zu verlassen.
Ja, 100%. Sorry, ja. Das war tatsächlich so. Das war diese Kampagne, Believe in Something, Even If It Means Sacrificing Everything. Und in dem Buch von Phil Knight, Shoe Dog, war eine Passage, da hat er geschrieben, wie soll ich einen Impact in der Welt haben, wenn ich noch nie wirklich was von der Welt gesehen habe. Mhm. Dann hat er eine Weltreise gemacht und dann hat er Nike gegründet. Und als ich das Buch gelesen habe, also den Alchemisten habe ich gelesen von Paulo Coelho und das Buch Shoe Dog, und da habe ich gesagt, meine innere Stimme sagt, geh auf Weltreise, ja. Also genau, Nike hat mich dazu inspiriert, Nike zu verlassen, ja.
Wie viel Nike und USA steckt denn heute noch in deiner Herangehensweise an Brandings?
Ganz viel, würde ich sagen, weil für mich sind die stärksten Marken eine Form von Selbstausdruck und eine Erweiterung der eigenen Persönlichkeit, der Werte, der Philosophie, des Lifestyles, woran man wirklich glaubt. Und alles, was ich mache, ist eine Form von meinem Selbstausdruck. Und mein Selbstausdruck ist geprägt von den Erfahrungen aus den USA und bei Nike und einer inneren Stimme, die mich dahin geführt hat, wo ich heute bin.
Lass uns mal auf Bestandteile von einer Identität und von Branding schauen, weil jetzt haben wir ganz viel über Selbstverwirklichung gesprochen und was das mit einer Marke macht. Was sind denn weitere Bestandteile eines guten Brandings, einer Markenidentität?
Meiner Meinung nach ist die Identität, die Markenidentität, das Fundament von allem. Und das, worauf alles andere aufbaut im Unternehmen. Von der Kommunikation, über das Marketing, über die Mitarbeiter, die du hast, über die interne Kultur, das Fulfillment. Alles baut auf der Markenidentität drauf auf. Und die Marken, also um den Ganzen ein bisschen Kontext zu geben. Eine starke Marke ist im Prinzip eine gewünschte Wahrnehmung in den Herzen und Köpfen der Zielgruppe. Und Branding ist der Prozess, der diese gewünschte Wahrnehmung aufbaut, verstärkt und vertieft. Und was ganz wichtig zu verstehen ist, du kannst nie keine Wahrnehmung aufbauen, weil sich Menschen immer bewusst oder unbewusst ein Bild von dem machen, was sie sehen und was du machst. Und damit, und da ist eine wichtige Frage, die man sich stellen sollte, und das ist auch ganz interessant, die Wahrnehmung, die dein Unternehmen gerade aufbaut, die deine Marke gerade aufbaut, steht die deinem Unternehmen im Weg oder trägt die maßgeblich zum Erfolg deines Unternehmens bei? Macht das Sinn?
Ja. Total.
Und damit Letzteres der Fall ist, also damit es auch wirklich dazu beiträgt, dass dein Unternehmen eine gewünschte Wahrnehmung aufbaut, dass dein Unternehmen Vertrauen aufbaut und so weiter und so fort, ist es ganz wichtig, dass all das, was deine Marke macht, was deine Marke kommuniziert, was deine Marke verspricht, was intern gelebt wird, was abgeliefert wird, dass all das im Einklang ist, weil du nur so mit der Zeit eine gewünschte Wahrnehmung und Vertrauen aufbauen kannst. Weil wenn das nicht der Fall ist, kommt es früher oder später zu kognitiver Dissonanz.
Ja.
Und kognitive Dissonanz sowohl bei dir, bei deinen Mitarbeitern und bei deiner Zielgruppe. Und das ist der absolute Profitkiller für jede Marke und für jedes Unternehmen, weil es dazu führt, dass wir verwirrt sind, dass wir kein Vertrauen aufbauen können, dass keine Klarheit da ist. Und wenn jemand verwirrt ist, wenn jemand kein Vertrauen aufbauen kann, dann wird er sich niemals für deine Marke oder für dein Unternehmen entscheiden und zieht weiter. Und das ist eigentlich der Tod für jede Marke. Und daher ist die allerwichtigste Voraussetzung, wenn du eine starke Marke, also eine gewünschte Wahrnehmung aufbauen willst, Klarheit. Weil du kannst nur eine gewünschte Wahrnehmung aufbauen, wenn du Klarheit darüber hast, was für eine Wahrnehmung du überhaupt aufbauen willst. Und das wiederum ist ganz eng verknüpft, diese Klarheit, an die Markenidentität. Und sich wirklich mal bewusst zu sein, wofür stehen wir eigentlich? Was ist die Essenz von unserer Marke? Was ist unsere Kernmessage? Was ist unsere Mission? Warum sollen wir oder warum stehen wir jeden Morgen auf? Warum sollen unsere Mitarbeiter jeden Morgen aufstehen und motiviert zur Arbeit kommen? Was ist etwas, was wir machen, was wir in die Welt tragen, was größer ist als vielleicht nur das eine Produkt oder die Dienstleistung, sondern was für eine Daseinsberechtigung haben wir? Weil es gibt vielleicht andere, die genau das Gleiche machen. Aber was für eine Message wollen wir eigentlich in die Welt tragen? Was für Werte wollen wir verkörpern? Was für ein Lifestyle? Was für eine Philosophie? Und wenn man sich das mal wirklich darüber Klarheit hat und sich darüber mal wirklich Gedanken macht, das ist der absolute Gamechanger. Weil das wirkt sich auf jeden einzelnen Bereich im Unternehmen aus, diese Klarheit zu haben über die eigene Identität. Und deswegen liebe ich Branding so. Deswegen liebe ich Branding so, weil es ganz, ganz viele Parallelen zum eigenen Leben hat. Ich sage immer, eine authentische Marke aufzubauen, bedeutet den Mut zu haben, ein authentisches Leben zu führen und sich auch ein authentisches Leben aufzubauen. Mein Branding-Mentor aus Kalifornien, also Rick Perez, meinte mal, Patrick, wenn du morgens aufstehst, dann stellst du dir auch nicht die Frage, ob du ein Mensch bist. Du bist es einfach. Und genauso aligned musst du mit deiner Marke sein.
Wenn du jetzt aber sagst, es ist ein Gamechanger, lass uns da nochmal kurz reingehen. Verkaufe ich dadurch auch wirklich mehr Produkte? Ist es messbar? Weil ich glaube, da haben auch viele Unternehmerinnen und Unternehmer so ihren Painpoint, dass sie halt sagen, wir müssen jetzt erstmal unsere Zahlen in den Griff kriegen, wir müssen unsere Verkäufe in den Griff kriegen, unsere Kundenzahlen. Und Branding ist ja auch so ein Stück weit immer ein bisschen Gefühl, natürlich. Und das schlägt sich jetzt vielleicht nicht in den Zahlen direkt nieder. Oder hast du da andere Erfahrungen oder vielleicht auch konkrete Fälle?
Ja, 100 Pro. Da bin ich 100% sicher. Es kommt natürlich immer drauf an, wo das Unternehmen gerade steht. Aber gerade in Deutschland, Ja, es ist wirklich krass, wenn man es mal vergleicht mit den USA zum Beispiel. Du hast in Deutschland so viele, und da geht auch mein Herz auf, so viele wertvolle kleine und mittelständische Unternehmen, die es schon seit Jahren gibt, die haben hohe Qualität, die machen das mit viel Leidenschaft, die haben tolle Werte, die weitergegeben werden. Aber das sieht keiner, das nimmt überhaupt keiner wahr, weil der Markenauftritt super verstaubt ist, weil es null Storytelling gibt und weil es aussieht, als wäre es vor 20 Jahren stehen geblieben. Aber wenn diese Unternehmen es schaffen würden, wirklich mal sich klar zu machen, was macht unser Unternehmen, wo so viel drinsteckt, wo so viel Leidenschaft, so viel Geschichte, so viel Herz, so viel DNA drinsteckt, was ist eigentlich das, was uns einzigartig macht, was wir schon seit Jahren eigentlich leben, aber das keiner wahrnimmt. Was ist, wenn wir da mal wirklich Klarheit haben und das mal wirklich auf den Punkt bringen und diese Kernmessage auch nach außen kommunizieren und dann unser ganzes Design darum herum aufbauen und ein Design haben, was auch hochwertig ist, was diese Geschichte erzählt, was einzigartig ist, womit wir uns automatisch vom Wettbewerb abheben. Und wenn wir das dann auch alles kommunizieren und das alles auf der Webseite und auf den Marketingkampagnen rüberkommt, dann hast du nämlich drei Sachen, die passieren. Du hast erstens intern Mitarbeiter, die sich auf einmal mit dem Unternehmen identifizieren können und stolz sind, zur Arbeit zu kommen. Es gibt ein Unternehmen, das ist ein Fußballverband, für die haben wir das komplette Rebranding gemacht. Und am Anfang des Prozesses waren wir ein 17-köpfiges Projektteam. Und im ersten Workshop kamen Sätze wie, ja, wenn wir uns nicht um den Amateurfußball kümmern würden, dann würden die halt Handball spielen. Oder wir kreieren eigentlich nur Probleme. Aber was wir so konkret für einen wirklichen Beitrag leisten, wissen wir gar nicht. Oder in der Mittagspause, in der Mensa. Die hatten auch eine Mensa, 17-köpfiges Projektteam. Alle saßen auseinander, kein bisschen so ein Mannschaftsgefühl, Teamgefühl, so ein Gemeinschaftsgefühl, kein bisschen. Ich war nach dem ersten Workshop, ich bin rausgegangen, ich habe fast geheult, weil ich dachte, wie soll ich denn hier raus eine Einheit bilden und ein Branding mit denen zusammenarbeiten, was wirklich auch gelebt wird und verinnerlicht wird. Und an meinem zweiten Workshop habe ich gesagt, wir gehen jetzt erstmal alle raus und wir spielen jetzt erstmal Fußball. Ihr seid ein Fußballverband, Fußball ist der emotionalste Sport der Welt, aber ihr redet nur über den Fußball, aber ihr lebt den gar nicht. Dann sind wir rausgegangen, sind wieder mal ein bisschen in dieses Gefühl gekommen, in die Emotionen rein. Und dann lief der zweite Workshop auch schon viel, viel besser. Und wir konnten wirklich Dinge ausarbeiten, die wertvoll waren. Weil ich habe dann auch nach dem Fußballspiel so einen Mannschaftskreis gemacht und eine Ansage gemacht und gesagt, ey, wie gesagt, Fußball ist der emotionalste Sport der Welt. Ich habe beim ersten Workshop nicht eine Emotion gespürt. Und wir können jetzt entweder an irgendwelchen schönen, fancy Worten arbeiten, die dann irgendwo stehen, aber von niemandem gelebt werden und einfach nur irgendwo verstauben. Oder wir arbeiten jetzt an etwas, was ihr wirklich versteht, was ihr wirklich verinnerlicht, was von euch herauskommt und was den ganzen Verband prägt und die Zusammenarbeit und die interne Kultur. Und das war ein Gamechanger. Und dann haben wir etwas herausgearbeitet, wo die wirklich gesagt haben, boah, wir haben richtig Bock, damit jetzt rauszugehen. Ja. Und man hat richtig gemerkt, wie aus 17 Leuten eine Einheit wurde und wie alle dahinter standen und gesagt haben, wow, damit wollen wir jetzt rausgehen, damit können wir uns jetzt identifizieren. Man kommt mit einem ganz anderen Gefühl zur Arbeit. Man ist stolz darauf, Teil dieser Mission zu sein und wirklich einen Impact dann zu haben. Und nochmal ganz kurz dazu, also erstmal gutes Branding, was wirklich authentisch ist und gelebt ist, wirkt sich auf die ganze interne Kultur aus. Weil die Menschen Klarheit haben, warum die eigentlich zur Arbeit kommen und was die für einen Impact mit ihrer Arbeit haben. Zweitens wirkt sich gutes Branding im ganzen Markenauftritt aus. Also wie wird man eigentlich wahrgenommen? Es ist ein totaler Unterschied, ob jemand auf deine Website kommt oder sich deine Marke anschaut, egal welcher Berührungspunkt, und sich denkt, boah, das sieht ja total billig aus. Die können ja niemals ein Premium-Produkt verkaufen. Oder, boah, geil, das spricht mich voll an. Die sind modern, die sind innovativ, die sind einzigartig. Das Gefühl, was dieser erste Eindruck, der spricht mich total an. Natürlich kannst du dann deine Produkte auch zum Premiumpreis verkaufen. Und drittens die klare Richtung, die du hast, in welche Richtung du gehen willst, wen du ansprechen willst, wie du deine Zielgruppe ansprechen willst. Und all das wirkt sich hundertprozentig auf deine Umsätze aus.
Sprich, das ist quasi wie ein, ich kann es mir vorstellen, wie ein Turbo, den ich im Hintergrund zünde, um alle Prozesse, die am Endeffekt an den letztendlichen Zahlen beteiligt sind, zu verbessern.
100 pro. Ich will noch zwei Sachen reinwerfen. Einmal, was ganz wichtig zu verstehen ist, im Branding und Marketing zählt nicht, ist nicht der erste Eindruck, der zählt, sondern es ist jeder Eindruck, der zählt. Weil nur so kannst du diese Wahrnehmung weiterhin aufbauen. Und zweitens, Branding und Marketing kannst du niemals getrennt sehen, sondern du musst die immer zusammen sehen.
Ja,
Branding ist vielleicht nicht so, deswegen das neue Wort, von dem viele reden, ist Brandformance. Branding plus Performance Marketing. Das heißt, im Branding geht es darum, dass du schaffst, authentisch deine Identität zum Leben zu erwecken und dass sich das in jedem Berührungspunkt widerspiegelt. Im Marketing geht es dann darum, dass du zielgruppenrelevant und kontinuierlich in die Sichtbarkeit kommst und die richtigen Menschen das sehen, damit die Menschen sich dann davon, von deinem Branding, von dem, wofür du stehst, von deinen Produkten, von deiner Dienstleistung, angesprochen fühlen, sich bei dir melden oder sich mit deinem Unternehmen auseinandersetzen, dadurch Vertrauen aufgebaut wird und Beziehungen aufgebaut werden. Im Branding geht es um Beziehungen. Und du kannst nur wirklich die richtigen Menschen anziehen und mit den richtigen Menschen eine Beziehung aufbauen, wenn du für etwas stehst und den Menschen die Chance gibst, dass sie sich mit dem, was du machst und wofür du stehst und mit deinen Werten identifizieren können.
Ganz provokativ gefragt, braucht das jede Marke gleich stark ausgeprägt? Weil ich stelle mir jetzt vor, ich habe einen Wasserschaden in der Wohnung und ich suche einen Handwerker und meine erste Prio ist nicht, spricht mich das Branding an, spricht mich die Website an, sondern hat der Mann Zeit und hat er einigermaßen annehmbare Google-Bewertungen, sodass er mir den Wasserschaden schnellstmöglich repariert. Mhm. Bist du der Meinung, dass er das genauso braucht wie ein Unternehmen, das vielleicht unter Konkurrenzdruck steht? Irgendein B2C-Händler, der auch wirklich ein Produkt aktiv verkaufen möchte und dementsprechend auch auf gutes Marketing und Branding angewiesen ist. Da entsteht bei mir noch so ein bisschen ein Knoten im Kopf, ob das wirklich alle brauchen oder ob es auch Unternehmen gibt, die vielleicht andere Prioritäten haben.
Da kommt es natürlich immer auf das Verständnis von Branding an. Also der Klempner jetzt in deinem Beispiel, der muss ja auch auf Google sichtbar sein. Der muss ja auch seine guten Bewertungen bekommen. Der muss ja auch, sage ich mal, gute Arbeit abliefern, damit er diese guten Bewertungen bekommt. Das heißt, du musst Folgendes beachten, man kann nie kein Branding haben. Jeder hat Branding.
Man kann nicht kommunizieren quasi.
Man kann nicht kommunizieren, man kann nicht keine Wahrnehmung aufbauen.
Ja.
Und in dem Fall von dem Klempner würde der ja ein gutes Branding haben, wenn der gute Bewertungen hat, wenn der geile Arbeit abliefert und wenn du ihn findest.
Ah ja, okay, alles klar.
Weißt du?
Ja.
Er hätte ein schlechtes Branding, wenn seine Bewertungen nicht gut wären, wenn er kaum auffindbar wäre, wenn deine Website so wäre, dass du sagst, nee, bei dem will ich mich gar nicht melden.
Lass uns das zusammenfassen. In Branding besteht nicht immer nur aus einer geilen Website, die schön durchdekliniert eine gleiche Sprache spricht.
Genau.
Wie alles andere, sondern es ist wirklich die gesamte Unternehmenskultur und auch die Leistung.
Genau, und der Spirit dahinter. Weil dieser Klempner, der könnte ja auch, sag ich mal, sagen, das ist ja auch das, was ich so ein bisschen in der Online-Marketing-Welt kritisiere, ist, du hast sehr, sehr viele Dienstleister und Agenturen, die extrem gut im aggressiven Sales und Marketing sind, aber das Fulfillment ist scheiße. Und dadurch ist der Markt verbrannt, weil viele das Vertrauen verlieren.
Ja.
Aber genau da kommt dann wieder dieses authentische Branding ins Spiel, dass du einfach für etwas stehst, dass du Vertrauen aufbaust, dass du sagst, hey, das, was wir hier erzählen, das liefern wir auch ab und wir machen das mit Leidenschaft und mit Herz und wir wollen nicht einfach nur die Leute abziehen. Und jetzt auch mit AI, wo vieles so ein generischer Einheitsbrei wird, wird dieses Menschliche und das Echte und das Authentische immer, immer wichtiger.
Wenn du dir jetzt so ein Branding erarbeitest, wie geschieht das? Also wir haben jetzt gerade das Beispiel vom Berliner Fußballverband gehört. Mhm. Ich denke jetzt nicht, dass du mit jedem Unternehmen erstmal auf den Fußballplatz gehst. Wäre ein spannender Approach, aber kann ich mir nicht so vorstellen. Welche Rolle spielt da Marktforschung? Welche Rolle spielen da Gespräche oder auch deine Recherche?
Also im ersten Schritt machen wir es tatsächlich so, dass wir sehr tief gehen bei unseren Klienten, dass wir die erstmal verstehen. Wir müssen erstmal unsere Klienten verstehen und uns da tief reindenken und reinfühlen und gucken, wo kommt ihr her? Was ist der Status quo? Was wäre das gewünschte Ergebnis einer Zusammenarbeit? Und 90% der Fällen ist immer fehlende Klarheit einer der größten Painpoints. Ja, wir wissen gar nicht, wofür wir stehen. Wir wissen nicht, wie wir uns vom Wettbewerb abheben können. Wir wissen auch nicht so richtig, wie wir eigentlich dieses hochwertige, tolle Produkt, was wir haben, einzigartig kommunizieren können und was wir eigentlich machen und wie wir den User-Benefit und die Alleinstellungsmerkmale simpel auf den Punkt bringen. Weil wenn wir anfangen, darüber zu reden, dann verlieren wir uns in tausend technischen Details, aber die Zielgruppe ist dann verwirrt. So, und da erstmal reinzugehen. Und ich sage immer, gerade bei den ersten zwei Workshops, erstmal alles auskotzen, erstmal alles aufs Papier bringen und dann zu gucken, was ist eigentlich das Wichtige, was das Unwichtige und dann was ist die Essenz von dem Ganzen. Und da einen Zugang zu bekommen, da hinzukommen, okay, wie bekomme ich jetzt einen Zugang zu der tiefsten Essenz von der Marke? Das ist halt ein Prozess. Und da haben wir zwar unsere Guideline und unseren Branding-Prozess, aber es ist auch sehr viel intuitives Arbeiten, dass ich intuitiv gucke, okay, was brauchen die jetzt? Was sind die richtigen Fragen? Vielleicht ist es mal, dass man zusammen aufs Fußballfeld geht und zusammen Fußball spielt oder dass man mal zusammen mit einer Klientin laufen geht oder was auch immer, einfach um in dieses Gefühl reinzukommen. Beim zum Beispiel jetzt Marktforschung, Berliner Fußballverband. Ich bin für das Projekt 5 Monate nach Berlin gezogen.
Ja.
Ich war vorher zwar digitaler Nomade, deswegen hat sich das angeboten, aber ich bin für das Projekt 5 Monate nach Berlin gezogen und bin auch extra in einen Amateurverein wieder gegangen, um mich wieder so voll in den Amateurfußball und in die Stadt reindenken und reinfühlen zu können. Und daraus ist dann auch der Kerninsight geboren. Weil Marktforschung ist ja quasi reinzugehen und reinzufühlen und zu beobachten. Und ich bin für das Projekt nach Berlin gezogen und war dann in dem Amateurfußballverein, habe da auch so dieses Gefühl bekommen, was es bedeutet, wirklich so einen richtig geilen Teamgeist zu haben. Und dann war Sommerpause. Und das war nach dem zweiten Workshop. Und dann hatte ich auf einmal keinen Fußballverein mehr zu der Zeit. Und ich hatte da gerade so ein Trennungsthema am Laufen. Und ich war traurig. Mir ging es emotional nicht so gut. Aber ich habe gesagt, ich lenke mich jetzt nicht ab, ich gehe jetzt zurück in die Wohnung und meditiere. Und in dem Moment ist, basierend auf den ganzen Inputs, die ich bekommen habe von den ersten zwei Workshops oder den ersten Workshop, von dem Teil des Amateurfußballs zu sein, dann keinen Fußballverein zu haben, der Kerngedanke geboren. Und zwar, Berlin braucht den Amateurfußball mehr als jede andere Stadt in Deutschland. Weil Berlin ist die Stadt der Freiheit, in der du machen kannst, was du willst und sein kannst, wer du willst. Eine Stadt, die extrem schnelllebig ist, wo man ein unfassbares Angebot hat, aber eine Stadt, die auch sehr anonym ist, in der man sich verlieren kann. Also all das, was dir die Stadt nicht geben kann, was dir Berlin nicht geben kann, kann dir der Amateurfußball geben. Der Amateurfußball bringt Ruhe in das Chaos, Ordnung in das Chaos. Der bringt Zugehörigkeit in die Anonymität, der gibt dir ein soziales Zuhause, Disziplin, etwas, wo du ein Teil von sein kannst. Und was die erstmal verstehen mussten, ist, was für eine absolute Katastrophe es wäre, wenn es den Amateurfußball in Berlin nicht geben würde.
Ja.
Aber das wurde damals gar nicht wahrgenommen, weil der BFV und der Amateurfußball für selbstverständlich genommen wurden.
Und weil sie auch nicht aktiv, also sie waren Teil davon, ohne Teil davon zu sein. Du warst entsprechend dann quasi selbst Amateurfußballer in diesem Moment.
Ja, genau das ist es. Ja. Die waren wie so eine höhere Instanz im Elfenbeinturm. Und immer wenn die mal zum Verein gekommen sind, war so die erste Reaktion von den Vereinen, oh, was haben wir falsch gemacht? Also es war gar nicht so diese Connection da. Und die Vision, die geboren wurde, war ein Team Berlin. Aus der Verband, die Vereine, die Schulen, die Kommunen, die Politik wurde ein Team Berlin. Ein Team Berlin, das sich gemeinsam für den Amateurfußball einsetzt. Warum? Weil wir den Amateurfußball brauchen.
Ja.
Und weil die dadurch Hunderttausenden von Menschen in Berlin ein soziales Zuhause geben, Disziplin und so weiter und so fort.
Wir kommen wieder bei dem Punkt an, den wir eigentlich schon von Anfang an so ein bisschen immer wieder subtil als Endergebnis festhalten. Kenn dich selbst. Dann kennst du deine Marke und dann kennst du dein Branding.
Ja.
Jetzt frage ich mich aber als Unternehmerin, Unternehmer, vielleicht auch jetzt gerade den Podcast hören, finde ich das alleine oder brauche ich da immer diese Hilfe zur Selbsthilfe von außen?
Das ist natürlich die Frage. Man kann es schon alleine hinbekommen. Ich sage immer, mit uns ist es halt ein Prozess, der extrem beschleunigt wird. Ich glaube, meine größte Fähigkeit, und deswegen ist der Job eigentlich perfekt für mich, ich habe so die Gabe, mich in Menschen reindenken und reinfühlen zu können und so die Essenz zu spüren und das Komplexe simpel auf den Punkt zu bringen. Und dadurch helfe ich unseren Klienten, diese Klarheit zu bekommen, die immer von innen herauskommen muss. Wir versuchen unseren Klienten nie etwas überzustülpen und sagen, mach das jetzt so und so, weil es gerade Trend ist, das wäre dann wieder unauthentisch. Das ist nicht nachhaltig, sondern es muss immer von innen herauskommen. Und ich sage, es steckt schon alles in unseren Klienten drin, es steckt schon alles im Unternehmen drin. Es geht nur darum zu gucken, was ist die Essenz und dann alles andere darum herum aufzubauen. Ja. Und das ist diese Klarheit ist der Gamechanger, weil sich das auf dein Denken auswirkt, wie du die Dinge wahrnimmst, auf die Entscheidungen, die ihr dann im Unternehmen trifft, die Richtung, die ihr einschlägt. Es wirkt sich auf alles ein. Und diese innere Arbeit, diese Fundamentarbeit, das ist das, was ganz viele nicht machen. Dazu vielleicht noch ein Zitat vom Meerdorn. Das war der Projektleiter vom Skandalflughafen in Berlin.
Ah, ja. Mhm.
Der hat mal gesagt in einem Interview, jedes Großprojekt, der Erfolg von jedem Großprojekt wird in den ersten 5% seiner Zeitachse entschieden. Was da vorne schiefläuft, kriegst du hinten heraus ganz schwierig wieder gerade gebogen. Und so ähnlich ist es im Branding. Diese Fundamentsarbeit am Anfang, um sich wirklich mal Gedanken zu machen, wer sind wir, wofür stehen wir, wie wollen wir wahrgenommen werden, was sind unsere Werte, was für Menschen wollen wir erreichen, was für Menschen wollen wir anziehen, was für eine interne Kultur wollen wir schaffen, ist das, worauf sich alles andere aufbaut.
Ja, das bildet quasi das Fundament dessen, wie ich dann auch wahrgenommen werden möchte. Also genau. Das Was bedingt das Wie. Das ist quasi die große Erkenntnis für Branding erstmal, die ich haben muss. Ich möchte folgende Wirkung erzielen und wie erziele ich die? Und da hängt dann quasi alles weitere unten dran, wie zum Beispiel die Mülleimer auf einem Campus.
Ja, ja.
Welche Rolle spielen KPIs dabei?
Inwiefern?
Mit KPIs kann ich ja erschließen, okay, meine Zielgruppe ist so und so alt. Ich kann diese Zielgruppe gläsern machen. Die interessiert sich vielleicht nebenbei auch noch dafür. Und wer dieses Glas kauft, der kauft zum Beispiel auch diese Karaffe und lebt nach dem und dem Stil, hört diese und diese Musik. Ja. Also helfen die euch dabei, den Kunden eines Unternehmens so gläsern wie möglich zu machen im Branding-Prozess? Oder arbeitet ihr gar nicht damit?
Doch, wir schauen uns schon die Zielgruppe an, das ist ja extrem wichtig. Aber so für die eigene Identität, also die Zielgruppe musst du kennen und musst du verstehen, damit du weißt, wen du ansprichst und damit du weißt, welche Probleme du löst, auf was für Probleme du eingehst und wie auch du die Lösung kommunizieren kannst, in so einfachen Worten wie möglich. Ich weiß nicht, ob du dich mit den Bewusstseinsebenen im Marketing auskennst. Wenn du von Zielgruppen sprichst, dann hast du einmal die, die unbewusst sind, also die wissen gar nicht, dass sie ein Problem haben. Dann die Problembewussten, die wissen, dass sie ein Problem haben. Dann die Lösungsbewussten, die wissen, ich habe ein Problem und ich weiß, es gibt eine Lösung. Und dann die Maximalbewussten, ich weiß, ich habe ein Problem, es gibt eine Lösung. Und dieser Anbieter, diese Marke kann mir genau dabei helfen, dieses Problem zu lösen, weil ich deren Approach gut finde, also deren Ansatz, weil ich mich mit denen identifizieren kann. Und dafür brauchst du natürlich ein Zielgruppenverständnis. Also die stärksten Marken kommen auch meistens aus einer Nische oder aus einer gewissen Kultur oder Subkultur, weil sie Teil davon sind. Ich sage auch oft in den Branding-Prozessen, die beste Zielgruppe ist eigentlich die, die du vor 5 Jahren warst. Oder vor 10 Jahren selber warst, weil du dann dich mit dieser Zielgruppe identifizieren kannst, weil du selber den Schmerz kennst oder die Probleme kennst oder die Wünsche und Sehnsüchte dieser Zielgruppe kennst. Und viele Unternehmen sind ja genau daraus geboren. Die waren Teil von etwas, haben gesehen, da ist ein Problem, okay, das will ich lösen. Also mache ich jetzt das so und so, mache ich es anders. So, und dafür ist es natürlich wichtig, auch im Branding-Prozess. Genau.
Ist dieser Prozess eigentlich irgendwann mal abgeschlossen? Kann ich irgendwann mal einen Haken dahinter machen und sagen, jetzt steht mein Branding, ich lehne mich zurück, wir verkaufen mehr Produkte, alle Mitarbeiter sind motiviert. Mega.
Nee, weil eine Marke aufzubauen ist ein niemals endender Prozess. Bei Nike stand immer an der Wand, there is no finish line. Und das stimmt auch, weil eine Wahrnehmung aufzubauen ist ja etwas, was du jeden Tag machst. So wie du. Du bist ja auch, also jetzt wenn man das mal so auf Menschen münzt. Du bist ja auch eine Marke. Du hast ja auch eine gewisse Wahrnehmung, wie du wahrgenommen wirst. Du kannst ja jetzt auch nicht sagen, ja, nee, ich höre jetzt auf, so zu sein. Natürlich.
Wäre manchmal schön, ja.
Ja. aber auch gerade im Branding, Marken können sich verändern. Marken können sich weiterentwickeln. Sollen sie auch, müssen sie auch. Aber sie müssen sich immer ihrer Kernwerte treu bleiben. Sonst kommt es zu so Fiaskos wie bei Jaguar. Jaguar ist eigentlich ein Riesenschlag ins Gesicht für die alte Zielgruppe oder für deren Zielgruppe. Weil Jaguar war eine Marke, die immer mit British Craftsmanship, Eleganz, einer gewissen Männlichkeit vielleicht auch assoziiert worden ist. Und deswegen haben sich die Menschen das Auto gekauft, weil sie sich damit identifizieren konnten. Weil Marken formen halt unsere Identität, wie wir dadurch uns selbst sehen und wie wir dadurch wahrgenommen werden. Wenn jetzt eine Marke wie Jaguar eine komplett andere Richtung einschlägt und so komplett woke geht, dann ist das wie ein Schlag ins Gesicht für die alte Zielgruppe, weil die sagen, das ist nicht mehr die Marke, mit der ich mich identifizieren kann.
Wie schaffe ich es denn dann, mich an Trends zu orientieren und trotzdem mir treu zu bleiben?
Und das ist die Aufgabe von den Brandmanagern oder von der Geschäftsführung. Und das geht nur, wenn du diese absolute Klarheit hast.
Okay. Welche Trends nimmst du denn wahr gerade?
Auf dem Markt, im Branding?
Ja,
so.
Genau.
Also was ich sehr viel wahrnehme die letzten Jahre, ist dieses Minimalistische, dass viele in eine sehr minimalistische Richtung gehen. Und wenn man sich mal so die Rebrandings oder die Logos anguckt, dass viele eigentlich so diese sehr ikonischen Logos aufgeben und dafür eine sehr minimalistische Richtung gehen, wo du eigentlich dann nur noch einen Schriftzug hast. Der Grund dafür ist einerseits pragmatisch, weil es einfacher einzusetzen ist, zum Beispiel auch auf kleineren Screens, auf dem Handy, und weil die Menschen überfordert sind mit Informationen. Wir werden zugeballert mit Informationen, und da die Dinge aufs Wesentlichste zu reduzieren, macht schon Sinn. Das gibt so einen Satz, an den wir uns auch immer halten in unserem Branding-Prozent. Das ist ein Zitat, das lautet: Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn man nichts mehr hinzufügen, sondern wenn man nichts mehr weglassen kann.
Ja.
Trotzdem finde ich, dass viele Marken dadurch auch so ein bisschen zu minimalistisch sind und so eigentlich das, was die einzigartig macht, dann auch so ein bisschen abgeben und das dann auch so ein bisschen generisch aussieht. Was man auch sieht, wenn man sich die Kommentare mal anschaut unter so Rebrandings, dass viele Markenfans dann eigentlich traurig darüber sind. Und deswegen finde ich es immer so wichtig, wenn man so ein Rebranding macht, zu gucken, was gibt es denn für Elemente, die wir aus dem Alten mitnehmen wollen, und nicht alles zu eliminieren. Genau. Dann Trends natürlich jetzt auch mit AI ganz viel, dass viele AI nutzen. Aber was da extrem wichtig sein wird, ist, den menschlichen Touch nicht zu verlieren. Weil der Mensch sehnt sich immer nach etwas Menschlichem und nach etwas Echten. Und letztendlich kann es bei der KI auch dazu führen, dass vieles dann so ein Einheitsbrei wird. Und dass Marken da trotzdem bei sich bleiben und diesen menschlichen Touch nicht verlieren, ist auch extrem wichtig.
Ich höre raus, dass du schon noch an Beständigkeit im Branding glaubst, weil wir sprechen immer von einer Welt, die sich einfach immer durch Social Media und Trends immer schneller verändert, mhm, und in der Trends kürzer werden und dafür häufiger wechseln.
Mhm.
Bist du da Fan von oder sagst du, Beständigkeit ist key, bleib dir treu?
100%. Beständigkeit ist key, weil es den Menschen auch einen gewissen Halt gibt und etwas, woran sie sich orientieren können. Deswegen sind Brands in unserer heutigen Zeit so extrem wichtig, weil die vielen Menschen Halt geben und etwas, woran man sich orientieren kann, und auch gewisse Thought Leader sind und auch gewisse wieder Werte vermitteln. Und wenn wir in einer Welt leben, wo man sich eigentlich nur noch an sehr wenigen Dingen orientieren kann oder es wenige alte Werte gibt vielleicht, die einem auch eine gewisse Richtung geben und Halt geben, da sind gerade die Marken, die sich selbst treu bleiben, die beständig sind. Das heißt ja nicht, dass man nicht auch Trends mitmachen kann, aber die Trends, die auch authentisch zu dir passen und die, oder selbst mal Trends setzen. Die stärksten Marken sind ja nicht reaktiv, sondern proaktiv.
Wären wir wieder bei Nike.
Genau, genau. Und dafür brauchst du Mut und Einzigartigkeit. Und Einzigartigkeit ist immer mit Risiko verbunden, mit Verletzlichkeit verbunden, weil du einen Weg gehst, den noch keiner gegangen ist. So etwas zu kopieren und alles nachzumachen, ist einfach. Aber einen komplett einzigartigen Weg zu gehen oder innovativ zu sein, was ja auch in Nikes DNA zum Beispiel steckt. Die Mission lautet: We bring inspiration and innovation to every athlete in the world. If you have a body, you're an athlete. Also das steckt ja drin. Deswegen darf so eine Marke das niemals verlieren.
Wenn ich es jetzt noch nicht gemacht habe, im Jahr 2025, warum sollte ich mich jetzt noch mit Brandings beschäftigen? Oder ist es vielleicht auch schon zu spät? Bin ich abgehängt?
Nein, niemals. Es ist niemals zu spät, sich mit dir zu beschäftigen, mit nochmal, deswegen liebe ich Branding so. Es ist ja immer wieder die Reise zu dir selbst. Als Mensch, als Unternehmen, als Marke. Und immer wieder zu dir zu finden und zu sagen, ey, das ist der Weg, den wir eingeschlagen sind, den wir vielleicht verloren haben. Wir haben auch Kunden, die haben angefangen mit einer richtig starken Motivation und einer richtig krassen Energie, weil die an das, was sie gemacht haben, geglaubt haben, waren aber noch nicht so erfahren. Und dann sind die natürlich in diese Unternehmerwelt gekommen, in die Marketingwelt. Dann bekommst du 1 Million Eindrücke und Impulse von außen. Mach das so, mach das so, mach das so. Du versuchst vieles, du verlierst dich vielleicht auf dem Weg, aber merkst dann, scheiße, ich habe mich komplett eigentlich so ein bisschen verloren von dem, warum ich eigentlich angefangen bin und wer ich bin. Und dann immer wieder zu sich zu finden und zu sich zu kommen und zu sagen, ey, sind wir uns eigentlich unserem Weg treu? Und gehen wir eigentlich gerade den Weg, den wir angetreten sind? Und die Message, die wir nach außen tragen, passt das überhaupt eigentlich noch zu dem, wer wir sind? Und glauben wir überhaupt daran? Oder machen wir es jetzt nur, weil es funktioniert und weil es verkaufspsychologisch performt? Aber hat eigentlich gar nichts mehr mit unserer DNA zu tun. Weil dann kann es vielleicht kurzfristig funktionieren, aber du wirst irgendwann ausbrennen, weil du dich damit nicht mehr identifizierst und weil das nicht mehr du bist. Und dann auch unseren Klienten immer wieder zu helfen, zu sich zurückzufinden und zu sagen, pass mal auf, ihr habt damit angefangen, das ist eure Kernmessage, da seid ihr am stärksten. Kombiniert das jetzt mit dem Handwerk. Also Business ist ja, Marketing ist ja auch ein Handwerk. Du hast einmal die Kunst und die Wissenschaft. Und ich sage immer, die Wissenschaft, die Zahlen, Daten und Fakten brauchst du, um ein Haus zu bauen. Aber um aus dem Haus ein Zuhause zu machen, brauchst du halt das Branding-Thema, die Klarheit, die Leidenschaft, das, was von innen herauskommt. Aber natürlich musst du beides kombinieren. Weil wenn du nur das eine hast, dann stimmen die Zahlen vielleicht nicht. Wenn du nur die Zahlen hast, dann verlierst du irgendwann deine Einzigartigkeit, deine Leidenschaft und dann ist es langfristig gesehen auch nicht gut. Also es muss immer kombiniert werden. Und dafür ist es nie zu spät.
Es lohnt sich also noch im Jahr 2025 mit Brandings anzufangen. Ist doch ein schönes Schlusswort. Patrick, danke dir, dass du heute da warst. Vielen Dank für tolle Einblicke und gute Inspiration in Sachen Brandings und Markenauftritt. Und ja, danke für deinen Besuch.
Vielen Dank für das tolle Interview, für die tollen Fragen und bis bald.
Das war Impulsgeber Mittelstand mit Patrick Zimmer. Wenn ihr mehr über den Mittelstand der Zukunft erfahren wollt, dann solltet ihr Haufe X360 bei Instagram folgen. Dort findet ihr natürlich auch Patrick Zimmer, genauso wie bei LinkedIn und im Netz. Alle Links findet ihr in den Shownotes. Wir sprechen uns nächsten Monat wieder. Bis dahin, macht's gut und bleibt neugierig.